wunderbar hier in Dahlem zu vertragen, aber an diesem Tag es ist so sonnig und schön und das ist wirklich, bin ich gefreut, dass Sie sind da. Wir werden heute sprechen über die Erfahrungen von Silicon Valley und dann ein bisschen über Berlin, über HU, FU, TU, was sollen wir tun, wo sollen wir gehen. Diese Gründungskonzepte sind natürlich von verschiedenen Seiten gesehen. Ich bin Informatiker, ich mache am meisten Unterstützung der Firmen, die in Hightech, Hochtechnologie tätig sind. So, ich werde zuerst erzählen über drei Revolutionen, die in Informatik passiert haben. Was kommt noch? Dann fliegen wir über den Ozean nach Silicon Valley. Ich werde ein bisschen über Silicon Valley und Umgebung San Jose und Palo Alto und andere Orte erzählen. Was ist wichtig, da ist diese geistige Haltung. Ja, diese Grundhaltung wirklich über Unternehmertum. Die Leute leben Unternehmertum. Sie wirklich 24 Stunden, 7 Tage pro Woche in diesem Bereich tätig sind, wenn Sie die Firma gründen. Vielleicht können wir etwas lernen. Ich würde sagen, dass es immer wie mit Globalisierung, mit Amerikanisierung. Es gibt gute Sachen und schlechte Sachen. Und wir werden versuchen, welche Sachen können wir hier in Berlin hoffentlich adaptieren. Weil wir haben hier in Europa ganz andere Mentalität als die Amerikaner. Und es ist auch genauso in Japan, das ist ganz andere Geschichte. Ich spreche auch von Erfahrung nicht nur ausschließlich in Silicon Valley, aber ich war auch an der MIT und dann New York University und auch in den leitenden Forschungseinheiten in Yorktown Heights bei IBM und AT&T Bell Labs. Vielleicht die Leute, die ein bisschen über Technologie wissen, viele, viele Erfindungen kommen von diesem Bereich. Dann würde ich sagen, was ist Treibstoff für die nächste Revolution? Und letzte haben wir schon gesehen, es ist ein bisschen schief gegangen, aber das waren natürlich die Werte der Firmen, waren so übertrieben, so unglaublich hoch, dass jetzt kommen wir zur Normalität und das ist das zweite Kapitel des dritten Revolutions. Die Chance für Berlin, was machen wir und was sollen wir tun? So, drei Revolutionen. Die Leute haben verschiedene Sichten, würde ich sagen, auf der Geschichte des Internets, Geschichte der Computertechnologie. Auch haben wir einen Vogel heute zum Besuch. Ich sehe es nicht als 5 Generationen, weil ich sehe, das ist wirklich 3 Revolutionen. Erste waren die Mainframes, die großen Computer, am meisten von Univac, Boros und IBM gestellt. Sie waren wahnsinnig teuer. Nur große Firmen konnten diese Computer leisten. Dann IBM hat eine sehr nette Idee zu sagen, ja, wir werden Computer Power liefern wie Elektrizität. Das war eine sehr gute Idee. Aber wir hatten keine Technologie für Kommunikation. Das war das Problem. Ja? Es war keine schnelle Kommunikation, deswegen konnten wir nicht diese Idee implementieren. Dann die Leute dachten, vielleicht machen wir etwas anderes. Und was war die andere? Die andere war Personal Computer zu haben. Ja, dass ich habe eigene Dateien, eigene Computer und von Anfang die großen Firmen dachten, das ist nicht eine gute Idee, aber Steve Wozniak und Steve Jobs, sie dachten, wir werden versuchen und natürlich die Firma Apple was born und dann leben wir mit Compaq und IBM PCs und DELLs und anderes, aber was passierte in 90er Jahren, das war wirklich nicht Erfindung, aber Implementierung des Webs. Web war von Professor Vannevar Bush in 30er Jahren vorgeschlagen. Ja? Und in 1945 hat er in Atlantic Monthly einen Artikel publiziert, wo er gesagt hat, jeder Mensch sollte Memex einen Speicher haben und dort sind private Daten und öffentliche Daten. Und natürlich die gleiche Geschichte wie mit IBM in 50er Jahren. Es war keine Technologie, diese Idee zu implementieren. Und dann war Tim Berners-Lee, natürlich ist vom CERN hier in Europa, er hat diese ganze Geschichte implementiert. Das bedeutet, er hat diese HTTP, das ist speziell Protokoll, spezielle Sprache, hat er erfunden. Und dann Mark Andersen, Mitgründer von Netscape, hat Browser geschrieben an der University of Illinois. Und 95 Web-Geschichte, Internet-Geschichte hat begonnen. Das war Netscape an der Börse. Es dauerte hier Kmart, das ist eine Marktkette in Amerika, 100 Jahre, um 4 Milliarden Firma zu sein. Für Netscape. Das geschah in einem Tag. Ja, am 8.8.95. Und das war Anfang der dritten Revolution. Und natürlich, welche Merkmale sehen wir hier? Dieses explosive Wachstum. Ja, es hat ein bisschen nach unten in den letzten Monaten, ist ein bisschen nach unten gegangen, aber wenn ich sehe, dass 400 Millionen Computer und 600 Millionen Handys und Geräte, die sind die eingebettete Systeme, die sitzen zum Beispiel in den Autos. Wir sehen, dass die Autos wie S-Klasse Mercedes haben 125 Prozessoren pro Stück. 125 Computer. Ja, das ist ein unglaublicher Markt dort in Geräten, in Hi-Fi, in verschiedenen, natürlich in Handys. Dort sind die Prozessoren. Und wir werden mehr Prozessoren in diese Handys und Geräte haben als im Computer. Und dann, 3 Jahre später, vielleicht 1 Milliarde in jeder Kategorie. Und E-Commerce, das ist vielleicht heute ein schmutziges Wort, ja, das war ein bisschen übertrieben. Und diese Erwartungen, die sind von vor 12 Monaten, aber sie sind nicht so weit von Realität, weil inzwischen die Gründer gehofft haben, dass Business to Consumer, E-Commerce wird sich unglaublich wachsen, aber was geschah? Business to Business. Ja? Business to Business ist wirklich unglaublich. Die Möglichkeiten für Sparungen sind sehr groß und ich kenne die Firmen, die wirklich sparen sehr, sehr viel Geld mit B2B. Und dann haben wir natürlich drahtlose und preiswerte Kommunikation und wir haben diese 7x24 Stunden Zugang. Die Laden in E-Commerce schließen nie und das ist auch eine wichtige Sache. So diese Verwandlung der Paradigmen war von Mainframes, wo der König war Hardware, ja, Geräte, die Firmen, die Geräte gemacht haben. Die waren die Firmen, die wirklich das kann man sagen, das war wirklich Kaiser der Computertechnologie, IBM. Noch ist es eine sehr große Firma, aber in diesen Tagen, 50er Jahre, 60er Jahre, hatten sie ca. 70% des Weltmarktes. Ja, das war IBM und andere. Ich hatte Studenten von IBM, die nie von anderen Computern gehört haben. Ja? Sie sind nach Universität gekommen und sagen, was machen Sie, Professor Mahler? Wo ist IBM-Computer? Sie haben keine IBM-Computer. Gibt es andere Computer? Das war natürlich IBM. Und die Systeme waren geschlossen und proprietär. Und natürlich, das hat gewisse Probleme für die Konkurrenz. Ja? Sie könnten nicht die Drucker oder die andere Geräte anpassen. Und dann, IBM war im Gericht 10 Jahre lang, ja, für diese, sie konnten keinen Vertrag mit Universitäten schließen, ja, weil sie hatten wirklich Probleme durch diese proprietäre Technologie. Und was geschah? Später, Personal Computers, Software war der König und neue Kaiser Microsoft. Und Microsoft hat genau die gleichen Probleme. Die Systeme wie Windows und Office sind geschlossene proprietäre Systeme und Konkurrenz wie Netscape, was war praktisch ausgeschlossen. So, wo ist Microsoft heute? Im Gericht. Wie lange wird Microsoft im Gericht bleiben? Wahrscheinlich noch einige Jahre. Ja, das wird nicht so schnell gehen und Gericht wollte natürlich Microsoft zerschlagen und jetzt sind sie, das wahrscheinlich wird nicht geschehen, weil sie jetzt mit einer neuen Idee gekommen sind. Sie haben .NET vorgeschlagen und mit .NET, das ist Open System, öffnen Systeme und dann natürlich die Situation wird sich ändern. Aber inzwischen, wenn wir Web haben, ja, das Web ist gekommen und dann haben wir tausende Millionen und in der Zukunft Milliarden, eine oder zwei Geräte und Computer zusammen vernetzt, dann sehen wir dann natürlich, wir brauchen Hardware, wir brauchen Software, aber was ist die Zukunft? Die Zukunft ist Middleware. Und Middleware ist alle Software, die hilft, die mit zum Beispiel Web Services hilft. Ja, das ist ein sehr heißes Wort heute bei IBM, bei Microsoft, bei anderen. Sun Microsystems, Web Services. Ja, aber es ist sehr schwer bei dieser Konkurrenz mit Web-Services das Geld zu verdienen. Also die Firmen müssen sich positionieren und natürlich gibt es unglaubliche Möglichkeiten für sie, für die Entrepreneure, für die Gründer, weil Software braucht sehr wenig Kapital, Software braucht gutes Denken, gute Anpassung, gute Verbindungen zum Microsoft und IBM, weil sie sind nicht so schlau, kann man sagen, dass sie alles machen. Sie können nicht alles machen. So viele Sachen sie outsourcen und sie auch dafür bezahlen. So hier sind die Möglichkeiten für die Firmen. Und dann haben wir die Situation, dass Open Standards und wer ist der King? Wer ist der Kaiser? Das wissen wir nicht. Ja, das ist nicht klar. Sun Microsystem hat mit Java gekommen und das ist, kann man sagen, Vorreiter. Und jetzt Microsoft möchte mit .NET nachholen. Das kann man mit beliebiger Sprache, beliebiger Software arbeiten an jedem Computer, an jeder Plattform. Und natürlich, das sind die Ideen, die sich jetzt kochen und ich denke, hier werden wir nicht mehr einen Kaiser haben, wir werden wahrscheinlich 5 oder 8 Prinzen haben. Ja? Das ist die Idee. So, was soll man tun? Wo wollen wir gehen? Das habe ich schon erwähnt, das ist diese Gründerseele, diese Haltung von Entrepreneurship sehr wichtig ist. Und wie Kollege Faltin seit Jahren hier baut diese Ambiente an der FU und auch in Berlin, und wir möchten wirklich zusammenarbeiten, dass an alle 3 Universitäten oder 4 Universitäten Potsdam dazu und alle Instituten diese Gründer- und Unternehmertum-Ambiente aufgebaut ist. Wir arbeiten mit sozusagen Times-Prinzipien. Für Erfolg, sagen wir, brauchen wir gutes Team, ja, gute Idee. Es muss, Marktpotenzial muss stimmen, ja, von vielen Ideen. Es gibt nur einige, die gute Gelegenheit sind. Dann diese Ambiente, Environment oder Umgebung, das sollte auch stimmen. Und was sollen wir tun? Das werde ich noch darüber sprechen. Und Strategie. Wie umsetzen wir die Ideen? Wir müssen einen Plan haben. Wie umsetzt man die Ideen? So, gutes Vorbild, Silicon Valley. Aber bei Silicon Valley gibt es Nachteile und Vorteile. Ich werde über beide sprechen. Schade, dass wir Biene nicht eingeschaltet haben, aber die farbige Bilder vielleicht manchmal sprechen lauter als Aktionen. Aber wir nehmen Berlin Airlines gerade ohne Wechsel unterwegs. In Washington, jetzt haben wir in Berlin, ja, das Erfolg zum zweiten Mal, noch einmal, nach 2 oder 3 Jahre Pause, haben wir gerade Verbindung nach Amerika. Ja, dann können wir mit Lufthansa fliegen nach Washington. Aber dann von Washington zur Westküste, nach San Francisco und die Umgebung. So, nehmen wir diesen Ausflug. Was ist Silicon Valley? Da wissen Sie bestimmt, aber ich werde nur erwähnen, das ist diese Valley, der liegt zwischen Pazifik und das ist San Francisco Bay. Und hier gibt es circa ein Gebiet, ein Valley, ein Tal, 80 Kilometer lang, 20 Kilometer breit. Und dort haben wir vielleicht 50 Ortschen, und dort gibt Palo Alto mit Stanford University, und dazu haben wir auch an anderer Seite Berkeley. Berkeley ist natürlich University of California, andere Universität, und hier in Cupertino haben wir Apple, Santa Clara, San Jose. Wenn Sie mit Computer arbeiten, dann sehen Sie alle diese Namen unter Hersteller von Software oder Hardware. Also zwischen San Francisco und San Jose. Und Valley ist voll geparkt. Das ist die Situation vor 6 Monaten. Jetzt, viele Firmen gehen pleite. Es waren, wie heute hier in Deutschland, auch an der neuen Markt, viele Firmen, die sollten nie gegründet sein. Ja, das war das Problem, dass alle Leute dachten, ich weiß, wie ich Java buchstabieren kann, dann gründe ich eine Firma in Hightech, mit Hightech-Produkten. Ja, das geht nicht. Wie im sogenannten alten Ökonomie braucht man auch Sweat and Tears, Blood, Sweat and Tears. So hier Silicon Valley mit 10.000 Elektronik- und Softwarefirmen und 1.000 von Neugründungen, 30, vielleicht 50 Staaten, das ist abhängig, was man nennt die Stadt, was ist die Stadt, ja. Wie viele Leute sollten dort leben. So, wenn wir auf diese Geschichte gucken, Silicon Valley war, kann man sagen, fast gegründet von Professor Frederick Terma. Ja, er war Professor von Electrical Engineering und er hat zwei sehr begabte Studenten, Hewlett und Packard, und diese Studenten haben Audio-Oszillatoren entwickelt und dann haben sie verschiedene Geräte für Messungen von der Elektrizität entwickelt und das ist die Geschichte. Das ist die bekannte, vielleicht bekannteste Firma von Silicon Valley, Hewlett Packard. Ja, das ist die zweite größte Computerfirma der Welt. Das ist abhängig, wie man zählt. Natürlich, es gibt verschiedene Messungen, aber natürlich William Hewlett und David Packard startet die Geschichte von Garage. So, jetzt versprechen wir lieber diese Garagen und Garageunternehmen und so weiter. Es ist nicht so wichtig, wo wichtiger ist die Idee. Dann in den 50er Jahren, einer von Erfinder vom Transistor, William Shockley. Er war bei Bell Labs am Ostküste und wollte ein bisschen mehr Sonne und gutes Wetter, ist nach Kalifornien in den 50er Jahren gekommen, hat die Firma Shockley Leitwerke gegründet, war auch Professor an der Stanford Universität und sie hat auch begabte Studenten und Mitarbeiter und 8 Ingenieure, darunter Robert Noyce, Erfinder von Chips. Ja, Chip. Es gibt 2 Erfinder. Das ist eine von Patenten, die wirklich sehr gestritten war. Jack Kilby von Texas Instruments und Robert Noyce. Und das ist wirklich schwer zu sagen. Gerichte haben am Ende nach einigen Jahren gesagt, das war Jack Kilby, aber Robert Noyce hat unabhängig es entwickelt. So Robert Noyce und Gordon Moore verlassen die Shockley hat Leitwerke und gründen Fairchild Semiconductor. Und später gehen sie weiter. Das ist immer diese Gründergeschichte. Sie verlassen die alte Firma, die große Firma, und sie bauen neue Firma. Und die neue Firma hat der Name Intel. Ja? Und jetzt kennen Sie die Geschichte von Intel. Natürlich ist eine von größten Halbleiterfirmen der Welt, Intel Corporation, und Gordon Moore ist noch tätig da. Und dann in den 70er Jahren, die sind die Helden in den 70er Jahren, Steve Jobs und Steve Wozniak, noch einmal. Diese Idee von Unabhängigkeit und wir werden Personal Computer haben. Und Steve Wozniak und Steve Jobs, sie haben auch gearbeitet bei Hewlett Packard, bei Xerox. Und dort haben sie gesehen Personal Computer Altos. Ja, das war bei Xerox. Xerox E-Mail war mit Xerox Research Park, Palo Alto, hat viele interessante Ideen wie Maus zum Beispiel oder Personal Computer, aber sie haben es nicht auf dem Markt abgeführt. So, die Idee zu haben allein ist nicht genug. Und auch wenn sie hervorragende Ideen haben und die Ideen sind zu früh gekommen. Ich habe Windows in 79 gesehen, ja, von Xerox, aber Workstation, der Preis des Workstations war 150.000 Euro. Für Universitäten war es ein bisschen hoch. Ja. Die waren da, Apple Computer, natürlich sehr erfolgreiche Firma von Silicon Valley und 80er Jahre, das war wirklich neues Gold erfunden. Halbleiter, Chips. Ja, das war wirklich die Geschichte. Und 80er Jahre, das war Zusammenbruch der Computerindustrie. Silicon Valley war genannt Valley of Death, Tal des Todes. Heute haben wir ähnliche Geschichten. Noch einmal, alles läuft nach unten, aber es hat sich so wahnsinnig entwickelt, dass diese nach unten ist noch viel mal größer als vor dem Crash. Vor dem Wachstum. Ja, so 88 kann man sagen, 12 Jahre von beispielloses Wachstum. 97, 450 Milliarden Dollar waren alle Firmen wert. Ja, aber was sind die Werte an der Börse? Das muss man auch fragen. So über 10.000 Electronic Software Firmen, tausende von Firmen, Gründungen, das natürlich Jahre 2000 war unglaublich, 1000, über 1000 Gründungen. Die war die Geschichte vor 6 Monaten. Jetzt hat es sich geändert, aber durchschnittlich 5-mal höher Lohn als im US durchschnittliche Lohn, Marktwert über 1 Milliarde US-Dollar. Und jetzt stellen wir die Frage, wie konnte es passieren? Ja, wie hat es sich geschafft? So zuerst die geistige Grundhaltung. Ja, wie kann man dort tausende von Leuten denken täglich? Wie macht man etwas kleinere, ja, die Chips-Ideen? Wie macht man etwas bessere oder schnellere oder billiger? Wie macht man, wie baut man diese Technologie? Wenn man diese geistige Grundhaltung hat, dann sooner or later kommt man wirklich zum Erfindung. Ja? Das muss man merken. Dann würden wir auch gerne haben, zum Beispiel nicht diese Overhead-Projektor, aber vielleicht etwas sehr Kleineres. Ja, das gibt auch die Ideen, zum Beispiel, die habe ich schon von Jahren gesehen, dass vom Computer sollten wir keinen Schirm haben, nur eine Projektion. Dann könnten wir wirklich in eine Tasche beamen haben. Ja, zum Beispiel. Aber heute ist es noch zu teuer. So immer über die Ideen denken. Und diese Ideen haben sich in Silicon Valley entwickelt, wo die Kultur ganz andere ist. Ja? Traditionell für große Firmen gibt es Anzug und Krawatten, in Silicon Valley T-Shirts und Turnschuhe. Die Hochhäuser für IBM und andere große Firmen, für Silicon Valley Leute Garagen. Küche, Wohnungen, ja, dann bezahlen wir nicht die Miete. Wenn wir Gründer, wenn wir anfangen, dann muss es sehr billig sein, dann haben wir nicht Büros, wir sind Barackenkabinen und so weiter. 10-jährige Limousinen, muss ich sagen, dass auch im letzten Jahr haben wir natürlich in Palo Alto gesehen, weil die Werte von Firmen so groß waren und Sportwagen oder Gebrauchtwagen ist okay. Eine von meinen Kollegen von Thinking Machines hat zum Beispiel Feuerwagen gekauft. Ja, die Leute haben ein bisschen Fantasie, sie benutzen nicht nur allgemeine Autos, aber 10-jährige Limousinen, das ist ganz oft, dass diese Kollegen von Gründern sind plötzlich an anderer Seite. Dann gefärbte Haare, Secondhand-Möbel, Junkfood. Das ist nicht so reizvoll, ja, Junkfood zu essen. Twix oder Snickers oder andere, diese schreckliche Geschichte, ja, das ist unglaublich. Das sollten wir nicht adaptieren. Ja, es gibt einige Sachen, wir sollten wirklich nicht kopieren und ich bin ganz militantisch, muss ich sagen, wenn es geht um Junkfood. Und dann, das ist auch eine Geschichte von Silicon Valley vom Anfang, dass was passiert da, es gibt keine 17 Ebene von Management. Ja? 17 Ebenen bei Exxon. Also kann man nicht nie als Angestellter mit dem Präsidenten sprechen, geht nicht. Bei Startup-Firma gibt es 2, maximum 3 Ebenen. Das ist alles. Also das sind wirklich diese flache Strukturen und alle Leute machen alles. Alle Leute möchten Success. So, was ist der Schlüssel zum Erfolg? Zuerst brauchen wir wirklich diese Existenzgründer, diese Entrepreneur, die Pioniere, die wirklich treiben, antreiben die Innovationen, sie gründen die Firmen. Das ist sehr wichtig. Brauchen wir Intelligenz, Energie, harte Arbeit. Macho-Stunden sind bekannt in Silicon Valley. Das bedeutet 16 plus Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche. Das sollten wir auch nicht kopieren, weil ich habe bemerkt, dass einige Ingenieure nach 16 Stunden wirklich nicht mehr denken, ja, können. So, das ist wirklich übertrieben. Das muss man gute Kompromiss finden und mehr an Ideen denken, als wirklich nur diese harte Arbeit. So, Intelligenz natürlich ist viel wichtiger und im hohen Bedarf als allein harte Arbeit. Aber ohne harte Arbeit geht es nicht. Ideen in Silicon Valley, es gibt ganz wenig eigene Ideen. Es gibt einige Ideen, die aufgefrischene sind. Was meine ich? Zum Beispiel Diktaphone. Das war eine Idee, dass wir können die Texte an Computer diktieren. Diese Idee war schon vor vielen, vielen Jahren, ja, in 40er Jahren. Aber Technologie war nicht da. Memex, die Internet-Idee, war schon vor langen Jahren, aber Technologie war nicht da. So bringt man diese Ideen zurück, so die sind die aufgefrischte Idee und jetzt können wir implementieren. Es gibt ganz viele geliehene oder importierte Ideen auch. Die Stanford-Universität zum Beispiel findet die Leute, die 5 Jahre später Nobelpreisträger sind. Ja, sie wissen genau, was die anderen Leute machen und sie bringen diese Leute nach Kalifornien. Natürlich, das ist wie im Fall zum Beispiel von Bell Labs, dahinter stehen Hunderte von Millionen von Dollar und viel, viel Arbeit und jemand kommt und implementiert diese Idee in Silicon Valley. Und dann geliehene Idee, dann habe ich Probleme, ja? wenn man eine Idee nimmt, wie kann man die Idee zurückgeben? Geht es nicht. Ja? Dort versuchen sie alles. Risikobereitschaft, natürlich sehr, sehr wichtig, und enge Zusammenarbeit. Hochschüler sitzen auf Aufsichtsräte von verschiedenen Firmen und auch Firmenleiter wie Andy Grove an der Stanford-Universität lehren an der Universität. Ja, also wenn Andy Grove kommt, dann die Saalen sind vollgepackt. Er spricht von großer Erfahrung beim Intel. Unternehmerkultur. Stanford-Universität zum Beispiel. Ja, dort haben wir etwa 80% der Studenten, die mitgegründet oder gründet die Firma haben oder sie arbeiten für eine Start-Firma. Ja, das ist ein großer Unterschied, wenn man vergleicht mit unseren Studenten. Erfolgsglaube. Selbstvertrauen in eigene Kraft und keine Scheu von ungewöhnlichen Ansätzen. Ja, das ist wirklich Präsident des Startups macht alles. Ja, also es gibt keine Art, das mache ich nicht, das mache ich nicht, diesen Tisch sauber. Das ist nicht mein Job. Wenn braucht man es so machen, das macht man. macht man fast alles. Viel Kapital natürlich. In Amerika würde ich sagen, großer Erfolg ist Kapital von reichen Einzelpersonen. Circa 35% des Kapitals kommt von reichen Leuten und Unternehmen und großen Konzernen. Auch hier in Deutschland haben wir kein Problem mit Kapital, Ideen, Leute und so weiter. Wichtige Sache, Aktienbeteiligung. Wir beginnen hier in Deutschland seit vielleicht 3 bis 5 Jahren diese Idee zu unterstützen. Aber das ist sehr wichtig, wenn, wie bei Apple, alle Leute beteiligt sind an der Firma, dann sie arbeiten ganz anders für die Firma. Sie wirklich sehen die Firma wie Eigentum. Und das ist ganz anders. Ja? Also das ist sehr wichtig, diese Besitzerdenken und Einstellungsverfahren, Einbeziehung von Mitarbeitern, Fairness, wichtige Sache. Ja? Das höre ich von vielen, vielen Leuten, vielen Gründern. Sie sagen, ca. 50, vielleicht 80%. Die sind die sogenannten People's Problems. Ja, sie haben Probleme mit Leuten. Also das ist sehr wichtig mit den Leuten, dass man fair ist, dass alle Leute, die in der Firma arbeiten, wirklich zufrieden sind. Und dann andere wichtige Sache, die Silicon Valley hat, das ist diese Infrastruktur von Existenzgründern. Risikokapitalgeber sind da. Rechtsanwälte sind da und die Rechtsanwälte, die wirklich wissen, was sie tun. Das bedeutet, sie kommen um 10 Uhr, um 16 Uhr sind sie fertig, bereit. Sie haben Modell Nummer 21 für Sie und für Ihre Kapitalgeber und alles ist erledigt. Sie können um 17 Uhr nach Bank gehen und die Firma wirklich starten. Ja, das ist großer, großer Unterschied, diese Bereitschaft. Ja, und das war. Es gibt in Palo Alto einen Rechtsanwalt, der ca. 42% von allen Verträgen bearbeitet hat. Also er weiß genau, was da passiert, was braucht man, welche sind die Erwartungen. Und natürlich mit Web Processing kann man alles sehr schnell machen. Ja, hat man verschiedene Schablonen, passt man einen Schablon ein und es klappt. Management-Spezialisten, Marketing-Experten, natürlich ein großes Pool von talentierten Ingenieuren, spezialisierte Chip-Designer, ja, das ist auch wichtig. In Silicon Valley ein Chip zu bauen, kein Problem. Das kann man heute in einer Woche ein Chip kriegen. Ja, das ist nicht schlecht. Turnaround-Time ist sehr wichtig und vielfältige Dienstleister. Alles ist drin. Und dann, was meiner Meinung nach wichtigste in Silicon Valley ist, ist dieser Perfektionismus in Beherrschung der Kunst, aus einem Konzept ein Unternehmen aufzubauen. Ja? Sie wissen genau, welche Stufe, wann, was zu machen. Ja, Kapitalgeber sind da, Rechtsanwälte sind da, Management ist da und diese Kunst, würde ich sagen, wirklich von Konzept bis zum erfolgreichen Unternehmen. Sie haben dieses Prozess perfektioniert. Und natürlich hat hohe Wettbewerbsfähigkeit. Die Leute möchten nicht darüber reden, aber für jede super erfolgreiche Firma gibt es 5, die pleite gegangen sind. Ja? Also es gibt kein Free Lunch. Ja? Also es gibt viele Leute, die in ähnliche Ideen arbeiten, aber diese Konkurrenz bringt natürlich auch Exzellenz und auch Geschwindigkeit. Es gibt, habe ich schon erwähnt, innovative Firmenstrukturen, ganz flache Strukturen. Es gibt unabhängige Gruppe von Programmierern in Startups zum Beispiel, die entwickeln nur Teil des Produktes und so weiter. Outsourcing ist ganz populär. und Verbindung durch Dichte. Ja, diese 30 Städte in einem 80 Kilometer langen Tal, der Korridor, das ist schon eine große Dichte und auch sehr wichtige Sache. Und wir müssen hier in Deutschland noch darüber lernen, das ist Möglichkeit einer zweiten Chance. Ja, wenn man pleite geht, und wenn man geht pleite, weil wirklich zum Beispiel Economy hat sich geändert oder neue technologische Erfindung, die man nicht prognostiziert könnte, dann die Venture Capital Leute und die anderen verstehen es. Sie sehen, ja, das ist ein guter Mensch, hat es nicht geschafft, aber es gibt objektive Gründe. Er ist sehr, sehr guter Mensch, für nächste Firma zu gründen. Er hat schon Erfahrung, er ist viel besser als andere, die zum ersten Mal es machen. Teilweise Silicon Valley Geschichte oder Statistiken sagen, dass vielleicht muss man dreimal versuchen, ja, zum dritten Mal. Und zum dritten Mal und nach den 15 Jahren schafft man es. Statistisch, dann hat man sehr, sehr hohe Chancen. Aber inzwischen, das ist natürlich, die Leute, die Presse, die Medien, sie schreiben immer Erfolgsgeschichte. Man liebt die Erfolgsgeschichte, über Erfolgsgeschichten zu schreiben. Aber es gibt natürlich viele Misserfolge und von diesen Misserfolgen kann man auch lernen. Und die Leute, die wirklich die zweite Chance haben, die sind ganz oft viel bessere. Und hier zitiere ich Tom J. Watson. Er war von National Cash Register weggeschmissen, sozusagen gefeuert. Ja, und hat mit Hermann Hollerith die Firma, die heute IBM heißt, gegründet. Ja, das war wirklich, kann man sagen, ein Misserfolg. Und er hat gesagt, double your failures to multiply your successes. So ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Wir sind alle menschlich, wir machen einige Fehler und man lernt. Es ist gut, wenn man lernt von Fehlern. Aber was ist Treibstoff für die M-Business, Mobile-Business-Revolution oder E-Business-Revolution? Ja, das ist die Börsengang. Die Börsengang, das bedeutet Tränen, Schweiß und Blut, zahlen sich in Bar und Münze aus. Wie arbeitet es? Ja, dass einige Leute am neuen Markt dachten, dass es so einfach ist, ja. Aber dann muss man wirklich einige Sachen prüfen und diesen ersten Schritt zu machen, muss man sich wirklich vorbereiten. Aber wenn es ist sich gelungen, dann Börsengang bringt dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern Kapital und Produkt oder Börsengang selbst bringt die Markenanerkennung. Dann die Leute wissen, ah, Netscape, kennen wir, ja, heute AOL. Dann Mitarbeiterzulauf. Wenn wir die Firma kennen und wir möchten wirklich uns mit dieser Firma identifizieren, dann hat die Firma viel bessere Chance, gute Mitarbeiter zu bewerben. Und natürlich Kapitalzuwachs ist enorm, ja, wenn man auf der Börse geht und dann kann man weitere Produkte entwickeln und kann man verschiedene Sachen anbieten an neue Mitarbeiter, neue Managementteam und so weiter. Und dann haben wir diese wohlhabenden Mitarbeiter. Einige von diesen Mitarbeitern sind sehr reich geworden. Und dann sind sie bereit, neue Firma zu gründen. Ja, das ist Treibstoff in Silicon Valley. Sollten sie investieren in andere Firmen oder gründen selbst neue Firmen Und dann haben wir von einer Firma plötzlich 5 oder 10 neue Firmen. Und das ist ein Prozess, der in Silicon Valley ständig unterstützt ist. Ja, das ist wirklich, diese zwei Schritte muss man dieses Mechanismus entwickeln, dann geht es ganz schnell. So, jetzt fliegen wir zurück und zurück nach Berlin, kommen wir zum Humboldt-Universität. Leider, Humboldt-Universität ist ein bisschen gespaltet geworden, ein Teil in Adlershof, andere in Berlin-Mitte. Ich bin Fan von Berlin-Mitte. Ich denke, dass die deutsche Geschichte und diese Universität mit 29 Nobelpreisträgern gehört dem Mitte. Ich denke wirklich, dort an Chausseestraße gibt es sehr viele neue Unternehmen. Es gibt auch Unternehmen in Kreuzberg, und dort wirklich ist, wo Unternehmengeist ein bisschen schlägt, aber nicht nur. Wir haben 3 Universitäten, FU, Humboldt und TU. Und dann Industrie, nicht so viel, aber einige Leute wie Microsoft und SAP denken über vielleicht eine kleine Einstellung hier in Berlin. Sie wissen, dass mit all dieser kritischen Masse in Politik, in Kultur, in verschiedenen Sachen, Sie sollten Repräsentanz hier haben. Daimler Chrysler hat schon Forschungslabor, Siemens ist natürlich ganz groß, stammt aus Berlin, aber es wird schwer, die Hauptsitz von München hier zu ziehen. Und da IBM hat momentan nur kleine Repräsentanz im Vertrieb, aber sie werden hoffentlich auch etwas hier bauen. Dazu haben wir Regierung, manchmal confused, manchmal wissen sie was, oder sie sollen wissen, was sollen sie tun in diesem Bereich, und unser Wirtschaftssenator unterstützt viele Initiativen, und das ist sehr schön, aber brauchen wir viel, viel mehr in diesem Bereich. So, Berlin zusammen mit Brandenburg, zusammen mit Bund, das sollten wir wirklich versuchen. Was machen wir genau an der Humboldt-Universität? Ich habe 2 Veranstaltungen. Eine heißt Innovationsforum. Es läuft genau jetzt, auf diesem Zeit, jeden Mittwoch. Und dort kommen die Geschäftsführer von verschiedenen Firmen, und sie mischen sich mit den Studenten, und sie sprechen über Innovation, über Unternehmen. Und dann entrepreneurische Kurse, und ich werde darüber ein bisschen erzählen. Dann in Wirtschaftswissenschaften haben wir 2 Professoren, Oliver Günther und Christian Schade. Eine leitet E-Commerce Forum, das ist gezielte Forum über E-Commerce, also am meisten alle E-Commerce Firmen. Und dann andere hat Professor in Entrepreneurship, Innovationsmanagement, und jetzt hat Last Thursday angestellt. So, wir haben First Tuesday in Berlin, wir haben Silicon City, wir haben Last Thursday und Media-Treffen und so weiter. So, es gibt verschiedene Sachen, natürlich, es gibt viele Veranstaltungen, aber ich würde gerne mehr Action sehen, als im Vergleich nur die Veranstaltungen. Und natürlich, wir haben auch eine Stelle in Technologie Transfer. Frau Dr. Lehmann leitet diese Stelle, die Professoren zu unterstützen und die Studenten im Bereich Technologie Transfer. So, traditionell, das haben wir diese 2 Veranstaltungen, Innovationsforum und Technischer Entrepreneurship. Traditionell, Dreieck ist Regierung, Universität und Industrie. Ich würde mich freuen, wenn die Regierung wirklich Infrastruktur unterstützt. Aber was ich von Erfahrung weiß, am besten, und dort sind die Firmen vielleicht erfolgreichste, wenn Startup-Firma arbeitet mit der Universität und mit der großen Industrie. Ja? Weil zum Beispiel, es würde keine Microsoft ohne IBM, es würde keine viele großen Firmen, die wir heute kennen, ohne andere große Firmen. Ja, große Firmen, die haben Vermarktung, sie haben viele Kanäle, sie haben viele Kunden. Wenn sie etwas brauchen und können sich nicht selbst leisten, dann für die Startup-Firma ist eine wunderschöne Gelegenheit. Ja, das wirklich, das ist the land of opportunity. Aber muss man auch ein bisschen achten, weil die einige von großen Firmen sind ein bisschen wie heifisch. Ja? Sie möchten vielleicht kleine Firma fressen. Okay, kann man sagen, vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn sie fressen und bezahlen, wie Cisco, 3,5 Milliarden für eine Firma von 180 Mitarbeitern, dann kann man sagen, das ist nicht so schlimm gegangen, aber an anderer Seite, wir sind normalerweise stolz, wir möchten es selbst machen, das muss man überlegen, welche Ausgangsprozedure nimmt man, ja, was möchte man am Ende, aber es gibt normalerweise diese zwei Möglichkeiten, dass große Firma unterstützt, große Firma kauft, aber auch gibt bedauerlicherweise auch die Beispiele in der Vergangenheit, große Firma macht eine große Bestellung und dann sagt, wir haben unsere Meinung geändert, wir brauchen nicht mehr dieses Produkt, dann unsere Firma geht pleite oder kaputt oder ist fast pleite und sie sagen, wir werden sie retten, aber nicht für diese 3,5 Milliarden, aber vielleicht 1 Million oder 2 oder dass sie wirklich nicht pleite gehen. So das muss man achten. Zu unseren Innovationsformen. Kennenlernen von Innovationen, neue Konzepten, Kontakt zwischen Industrie und Wissenschaft, das ist klar. Aufbau einer Informatikgemeinschaft, wir würden auch gern die Studenten von Freien Universität sehen. Ich würde wahrscheinlich in den nächsten Jahren diese Innovationsforum zum Berlin Mitte bringen, weil Adlershof ist ein bisschen zu weit für die Studenten von FU und auch von der TU. Und wir möchten diesen wirklich Gründergeist wecken. So, Innovation, Ideen, das sollten wir immer an der Uni darüber sprechen und dann zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, wie können wir diese Brücke bauen, dass wirklich von Ideen haben wir Innovationen und dann von Wissenschaft gehen sie zum Wirtschaft. In der Forum, das ist wie im alten Forum Romanum, haben wir Ideenaustausch, Diskussionen, Kooperationen, normalerweise eine Präsentation dauert eine Stunde und Minimum eine halbe Stunde. Die Vortragende sollte auch einige Fragen beantworten. Zusätzlich haben wir einen Kurs Technical Entrepreneurship, ein Semester. Das ist für am meisten Informatiker. Normalerweise Entrepreneurship-Kurse sind in Business oder an der WIWI oder BWL und dort studieren sie die Fälle, die speziellen Fälle. Hier machen wir wirklich echte Ideen. Ja, die Ideen, die Studenten sollten einen Geschäftsplan entwickeln und Geschäftsplan vorstellen und dieser Geschäftsplan sollte real sein. Das bedeutet gute, neue Ideen. Wir haben viele, viele Ideen. Wir haben nicht genug Studenten, diese Ideen zu nehmen. Und auch die Studenten können die neue Idee vorstellen oder sie können von einem Pool die Idee nehmen. Ich spreche mit verschiedenen Firmen, es gibt verschiedene Sachen, sollte man entwickeln. Und natürlich, das ist Grundstoff für eine Firma zu gründen und haben wir einige Firmen gegründet. Also Format, Vorlesungsreihe, verschiedene Aspekte der Firmengründung. Wir haben auch viele Gastredner von Banken, Kanzleien, Beratungsfirmen, Entwicklung eines Geschäftsplans, ja, dann bringen wir Finanzexperten, Vermarktungsexperten und so weiter, Entwicklung und Design von speziellen Produkten und Dienstleistungen und dann Präsentationen der Studenten. Ja? Wir hatten nicht 10, aber genau 12 Teams von den Studenten an der TU und HU. Die Vorlesungsthemen waren alle diese Aspekte von Firmengründung, so das bedeutet Gründungsprozess, Erkennen der Möglichkeiten, Anfangsstrategien, Finanzierung, Management, Marketing, wie üblich. Und Beispiele von erfolgreichen Startups, dort laden wir ein die Leute, wir laden die Leute ein, die erfolgreiche Unternehmen gestartet haben. So zum Beispiel, das ist Jahr 2000, hier haben wir die 12 Firmen, normalerweise haben wir Jury von Experten und auch Studenten können andere Firmen bewerten. Die Studenten sind auch die Venture Capitalists, ja, sie können auch für diese Firma wetten oder einige Kapital einstellen. Und die Firma, die höchste Beteiligung sozusagen in Ausführungszeichen bekommen hat, dann diese Firma kriegt eine Preise von zum Beispiel 3000 D-Mark. Ja, das ist so Communication hat gewonnen, eine Firma, die Virtual Berater macht. Ja, Virtual Berater, die werden, die Idee ist, dass wenn man zum Beispiel am Computer arbeitet, dann kommt der Berater und fragt, was möchten Sie heute tun? Was sollen Sie tun? Und konnte sprechen und konnte verschiedene Sachen finden und so weiter. Einige Leute sagen, gute Idee, die anderen Leute sagen, das macht mir langweilig, jemanden immer springt auf dem Schirm und fragt, was möchten Sie jetzt tun? Ja? Und so weiter. Also, aber virtuelle Berater werden sich entwickeln. Es gibt natürlich sehr erfolgreiche Forschung an der MIT, wo sie haben für Immobilien einen Berater eingestellt. Also wenn man etwas kauft möchte, das kann man verschiedene Immobilien anschauen und sehen, virtuelle Tour durch die City machen und so weiter, vor dem Kaufen oder Vermietung. Es gibt auch Beratung im Medizinbereich. Er ist natürlich sehr gefragt, die Beratung in Liebeaffären, Beratung im Horoskopenbereich oder psychologische Beratung. Die sind die Bereiche, die jetzt ganz viele verschiedene virtuelle Berater geboren sind, sozusagen. Es ist keine einfache Sache, virtuelle Berater zu entwickeln, aber das war die Idee hier von Communication und viele andere Ideen. Ich habe diese Ideen hier geschrieben, Business Modellierung zum Beispiel, dann B2B-Systeme, das ist alte Geschichte, kann man sagen, Camp Services. Tools und Software für Webcams, ja. Das ist Webcam-Mania weltweit. Kann man an einige Webseiten gehen und sehen, was passiert am Trafalgar Square jetzt oder Times Square oder die Webcams sind am Mount Everest und an andere Seiten kann man immer anschauen, wenn man Camarades.com zum Beispiel. So Tools und Software sind gefragt, CPU Unity, Vermarktung von Rechnerleistung. Das ist vielleicht ein bisschen isolorische Idee, das war die Idee, dass wir haben alle diese PC, ja, diese Personal Computers und die PCs und die sitzen jetzt zu Hause. Die sitzen hier und die Computer sind zu Hause. Und alle diese Zyklen sind verschwunden. So konnte man sagen, ich sammle alle Zyklen und dann verkaufe ich an große Firmen. Ja. Das konnte man machen, technisch ist das möglich, aber warum soll ich meine Computer an andere Firma geben? Dann konnte ich sagen, weil ich kriege freien Zugang zum Internet oder ich kriege etwas, ja, und vielleicht eine kleine Bezahlung. Dann Communication habe ich schon beschreibt, virtuelle Berater, Yam Yam, das internetbasierte Essendienst, dass man weiß genau vom Handy, ja, wo ist Restaurant wie Yamba. Diese Studenten, die arbeiten bei Yamba jetzt. Ja, das ist ein Dienst, wo man sagt, aha, bin ich in Dallen und ich möchte italienisch essen und ich kriege Restaurant, die wirklich hoffentlich gut ist und sehr nah von hier. Also das ist diese Möglichkeit. Und nun, das ist Immobilien. Ich bin erstaunt, hier in Deutschland gibt es keine sozusagen Multiple Listing Service. Multiple Listing Service ist sehr populär in Amerika. Und dort stellen alle Immobilien zum Beispiel in New York City. Und dann alles, was ich tun muss, stelle ich meine Beschränkungen. Ich sage, ich brauche eine Wohnung, so viele Quadratmeter, Preis zwischen diese zwei Grenzen, wo sollte es in Manhattan sein und so weiter. Und dann kriege ich alle Angebote. Und die Makler, die verkaufen die Immobilien, sie kriegen 3% Kommission und die Leute, die vermitteln die andere Hälfte 3% auch. Ja, und dann, das ist viel schneller. Verstehe ich nicht, warum hier habe ich auch selbst die Wohnung gesucht und dann stehen zwei Wohnungen auf gleichem Geschoss, auf einer Straße, zum Beispiel Pariser Straße, und dort, was geschah? Die zwei Wohnungen, sehr ähnliche in Quadratmeter, eine ist 50% teurer. Und man weiß nicht, dass die andere Wohnung ist auch zu verkaufen. Das ist wirklich unglaublich. Also diese Studenten versuchen, diese Idee zu einstellen. Virtual Reality, wunderbare Software für dreidimensionale Bilder. Dann Video Line, Video on Demand. Sie werden vielleicht diese Technologie schon bald sehen, weil die Leute seit 90er Jahren über Video on Demand gesprochen haben, aber realistisch gibt es nicht. Ja, Video on Demand in diesem Fall bedeutet, dass ich möchte alle TV-Programme, Fernsehprogramme on Demand haben. Ja? Ich kann nicht zum Beispiel Günter Jauch heute Abend sehen oder weiß ich nicht wann, okay, am Freitag zum Beispiel, dann kann ich an beliebigen Zeiten sehen, was ich möchte. Frage?
Ja, ich habe eben gefragt, sind das jetzt einfach Ideen oder sind das tatsächlich Unternehmen, die gegründet werden?
Ja, einige Unternehmen sind gegründet. Ja, einige. Oder die Studenten arbeiten für die Unternehmen, die wirklich diese Sache jetzt machen. Ja, das ist die einige. Diese internetbasierte ist bei Yamba. Diese Videoline, momentan ist es wirklich Geheimprojekt. Also es gibt keinen Namen für die Firma. Es gibt nur Venture Capital und sie möchten es entwickeln. Und dann OTEC, das ist die Idee, CDs aus der Musikbar. So geht man zum CD-Store und sagt man, meine beliebige Musik von Beethoven, Bach, Mozart oder Brahms gibt auf diesem CD und ich möchte eine CD schenken an meine Freundin und ich werde die alle zusammenstellen. Ja? eine nach andere einstelle und brenne ich neue Zelte. Ja, das ist aber hier Idee und technisch ist ganz einfach, aber gibt es Probleme über sozusagen Rechte. Ja? Wer hat Rechte? Wer bezahlt es? Können wir ein Stück Musik von einem CD nehmen und andere Stück von anderen zusammenschmeißen und was soll man bezahlen? An wen und so weiter? Also es gibt Billingsprobleme, Rechnungsprobleme, nicht technische Probleme. Dazu Wish Services for Mobile Systems, das ist ein bisschen ähnlich wie Yam Yam Yam. Yam Yam war nur für Restaurant und hier Wish, die sind alle Dienst-Web-Services, die sind stehen. Jetzt viele Firmen möchten diese Idee entwickeln. Wohnraumforum, Community für Immobilien, wo die Studenten zum Beispiel können etwas vernünftig finden in einem Forum von Immobilien. Also die Statistik 12 companies initially. Ich weiß nicht über alle Firmen, weil die Studenten informieren mich nicht ganz oft. Sie gründen etwas, Bahn, und dann lese ich in der Zeitung, sie haben die Firma gegründet oder sie sind Teil von anderen Firmen. Ich bin in Kontakt zum Beispiel mit diesen drei Firmen und das ist, die alle drei Firmen sind von Absolventen von unserem Kurs. So Content Pro zum Beispiel macht Informationen über die Börse. So, wenn man möchte über Börse lernen, dann kann man stockwatch.de anschauen und dort gibt wirklich von einigen Leuten, habe ich gehört, dass wenn Sie auch diese Seite anschauen, in 10 Minuten wissen Sie genau, was passiert in deutschen Wirtschaft. So muss nicht so schlecht sein. Es gibt insgesamt in Deutschland 5 Anbieter von diesem Service und Stockwatch ist eine von Leitenden. Und dann eCrypt AG, es geht um digitale Signaturen. Wie kann man die Dokumente von Fairness signieren kann. Und DevDeck Software Engineering macht allgemeine Software Engineering, aber hat auch mit einer Idee in unserem Kurs begonnen. Die Idee war SMS. Sie waren mit SMS vor einigen Jahren. SMS-Software, SMS-Technologie. So, das ist auch ganz interessant. So, ich glaube, in Berlin haben wir einen Anfang von Geist der Existenzgründung. Wir haben ungefähr 2000 Softwarefirmen. Was bedeutet das 2000 Softwarefirmen? Ja? Es ist sehr schwer zu messen, weil es gibt Firmen, die einen Mann haben und es gibt Firmen, die natürlich viele Menschen haben. Und es ist sehr schwer zu schätzen. In Austin, Texas zum Beispiel, die Statistiken sagen 800 bis 8000 Softwarefirmen. Aber wie kann man es messen? Ja? 800 mit 50 oder mehr Mitarbeiter und dann 8000 registriert. Aber das ist wirklich registrierte Firmen, das ist keine Statistik. Ja, weil sie kommen, gehen und in diesem Bereich, sie ändern sich sehr, sehr schnell. 2000 war natürlich ein sehr gutes Jahr für alle in unserem Business, 300 Startups in Berlin. Es gibt viel Kapital für gute Ideen. Ja, jetzt gibt es mehr Kapital als in der Vergangenheit, weil die Venture Capitalists sind nicht so, Capital Gamer sind nicht so begeistert wie früher. Sie zahlen nicht für alles, sie suchen wirklich jetzt für die gute Idee. Sie suchen gute Ideen und sie werden auch gerne bezahlen, weil sie haben natürlich mit dieser neuen Ökonomie sehr viel Geld verdient. Ja, wir sprechen hier in Berlin allein von dem Kapital bis zum 1 Milliarde Mark. Ja, Das kann man Kapital schaffen, wenn man gute Ideen hat. Heute auch in diesem Klima, nach sozusagen Börsencrash. Aber jetzt muss man wirklich die Businesspläne viel bessere Qualität in Businessplänen bessere Qualität liefern und auch muss man wirklich gute Ideen haben mit gutem Potenzial. Wir haben 4 Universitäten in Berlin, 25 Technologieparks, Europas größtes medizinisches Zentrum Charité Wirtschaft. Dieses Zentrum ist wirklich eine fantastische Gelegenheit, weil die Zukunft ist in medizinischer Informatik. Dort, Sie können sich vorstellen, meine Kollegin hat eine neue Universität in Japan gegründet für medizinische Informatik. Dort machen sie zum Beispiel zusammen mit Hitachi, er stammt aus Hitachi, sie machen zusammen sogenannten Remote Patient Care. Man kann Herzen von Patienten fern beobachten. Und wenn etwas schief geht, dann kann man gerade Doktor anrufen, Patient konnte sprechen, oh, Doktor weiß genau, was da passiert. So, es gibt viele, viele Möglichkeiten in dieser drahtlosen Kommunikation und natürlich auch mit Technologie, das wir haben. Und hier in Berlin, das ist auch wichtig, Berlin ist der Platz, wo Ost trifft West. Und mit dieser Mischung haben wir auch sehr viel neue Vitalität. Verschiedene Kulturen mischen sich und dort, das ist auch eine Chance für Berlin. Ich bin von Berlin persönlich begeistert. Also ich möchte mit einem Zitat von London Sunday Times von Waldemar Juszczak beenden. Und er hat geschrieben, there is never a bad time to go to Berlin. But those who miss out on witnessing the spectacular skeletal chaos of the coming city will miss out on a cathartic historical moment. Nobody will ever see another transition of Berlin like this one. Thank you very much. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Malik. Wenn ich vielleicht so mit einer Frage eröffnen darf, Sie sagten mal zwischendurch, da ist eine Menge an den Universitäten und eine Menge Theorie und Sie vermissen ein bisschen die Action. Was meinen Sie mit, was vermissen Sie da genau an Action?
Ja, wir wenn wir ähnliche Veranstaltungen an den amerikanischen Universitäten halten, das bedeutet, wir laden die führende Industrielle ein, dann sind die Saalen verpackt. Das ist Standing Room Only. Ja, das ist ein großer, großer Unterschied. Hier hatten wir zum Beispiel bei Schambach, okay, 100 Leute, bei Microsoft 150 Leute, bei anderen Firmen, zum Beispiel Leiter von IBM hatte ich letzte Woche, vielleicht 40 oder 50 Studenten. Für der Mann, der arbeitet im Projekt IBM Zukunft, leitet 700 Leute an beiden Seiten des Ozeans. Ja, ist wirklich virtuell, fast virtueller Manager und wirklich kann man sagen, er buchstabiert die Zukunft. Und von diesem Mann hier kommt nach Berlin zu lernen und dass er seine Zeit genommen hat und hier gekommen ist. Das ist schade. Das ist schade. Das wirklich finde ich zum Beispiel in Adlershof, Sie sagen, Sie haben 300 Firmen. Wir sehen nicht diese Leute von 300 Firmen. Sie könnten ganze Programme für die Zukunft schreiben mit seinen Firmen, weil der Mann spricht Idee nach der Idee, das wissen wir genau, wo IBM geht, 5 Jahre von heute, dann können wir uns vorbereiten. Das meine ich, das ist Action. Ja? Ich komme, ich sehe. Wir hatten zum Beispiel Chef von Marketing von Deutsche Post bei mir. Und dort stellen Sie jetzt ein Projekt für 325 Millionen Mark. Ja? Und für diese Firmen, die Beschreibung haben, wir machen Software, wir machen Software Engineering. Sie haben keine Idee, was Sie machen wollten. Sie haben vielleicht einige Programmierer. Sie sollten diese Gelegenheit nehmen, um mit diesen Leuten zu sprechen und finden genau, was steht dahinter. Was sollen Sie? Sie könnten, wenn Sie zum Beispiel einen Vertrag von Deutsche Post kriegen, dann leben Sie wahrscheinlich als Firma bis Ende des Jahrhunderts und weiter. Ja? Und das meine ich Action.
Das ist aber nicht. Der Jesus hat auch etwas sehr Wichtiges gesagt, was 2000 Jahre hielt, und er hatte 12 Jünger, und die 12 Jünger waren gar nicht so besonders. Der eine hat ihn gleich verraten, die anderen haben gesagt, mit dem haben wir nichts mehr zu tun, also verhaftet wurde. Also das passiert anderen auch. Aber es ist richtig, weil die, das geht mir eigentlich auch so, die es erfahren haben, diese lächerliche Teekampagne, wir sind Weltmarktführer in unserem Bereich, Weltmarktführer. Mit enormen Fehlern, die wir gemacht haben, mit einem völlig dilettantischen Team, mich eingeschlossen und so weiter. Und man hat es selber erlebt und sagt, ich habe etwas zu sagen oder wir haben etwas vorzuführen, wo ihr sozusagen geradewegs in den Himmel lauft, in den ökonomischen Himmel und auch so in der eigenen Entwicklung eine gute Sache. Man spielt ja in einer anderen Liga auch als Persönlichkeit, wenn man so etwas macht. Und man kriegt es nicht vermittelt. Also aber es ist ja schon viel besser geworden. Es ist ja jetzt in den letzten 2-3 Jahren doch eine Menge auch passiert, auch hier. Aber dieses, da ist etwas, was zum Greifen nahe ist. Das zu vermitteln, ist etwas, was nicht so einfach ist.
Das ist klar. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Und wir versuchen, diese Kultur zu bauen. Und ich spreche jetzt und ich hoffe, Sie werden dieses Wort weiterleiten, dass wirklich, die sind die Gelegenheiten. Wenn man sieht die Leute und trifft man die Leute, dann lernt man über wirklich neue Ideen und zukünftige neue Produkte. Das ist wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist nur die Frage, wirklich am richtigen Ort, in der richtigen Zeit zu sein. Und wir versuchen es, deswegen, ich denke, ich werde wirklich diese Innovationsforum zum Berlin-Mitte bringen. Weil ich habe dreimal die Chancen gegeben, sozusagen. Ja. Sie haben nicht diese Chancen genommen.
Wir kommen dann aber auch nach.
Ja, deswegen sollten wir darüber sprechen. Ja.
Ja. Ich würde mal interessieren, wie Sie das Einstiegsrat, das Rubrik, ist ja theoretisch, was für Möglichkeiten, was
ja, das ist plakativ. Meiner Meinung nach, das ist wirklich das werde ich ganz deutlich sagen. Meiner Meinung nach, das ist wirklich Steuerzahler-Geldverschwendung. Ja, das ist für mich, das tut mir sehr leid, aber Atlas Hof ist etwas Ähnliches wie Anti-Ballistic Missile Program in Amerika heute. Ja? Dort, natürlich alle wissen, dass dieses Programm wird nie funktionieren. Ja, aber es geht um 30 bis 50 Milliarden Dollar von Steuerzahlern. Ja, das ist eine gewisse Summe. Bei Atlas Hof, es geht um 5 bis 6 Milliarden D-Mark. Ja, das ist auch ein Mechanismus. Ja, weil Spaltung der Humboldt-Universität kann ich nicht akzeptieren. Das finde ich, die Idee ist die sehr schlechte Idee. Wir möchten jetzt zwei Fachhochschulen bauen? Das verstehe ich nicht. Wirklich, das widerspricht dem Wort Universität. Warum Naturwissenschaften sollten in einem Ort bleiben und die andere in Berlin-Mitte. Und in Berlin-Mitte haben wir viel Platz. Ja? Aber es geht und unser Senat unterstützt diese Idee. Aber ich bin nicht begeistert. Ich sehe, vielleicht in 20, 30 Jahren wird etwas dort passieren. Aber inzwischen fehlt dieser Geist. Ja, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Aber wenn die Leute dort zur Vorlesung gehen sollten oder müssen oder wollen, dann dauert es 2, 3 Stunden. Das bedeutet halber Tag. Das ist sehr schwer. Und glaube ich, in Berlin-Mitte, das habe ich zum Beispiel. Habe ich diesen Entrepreneurship-Kurs auch in Adlershof gemacht. Dort waren 7 Leute. In Berlin-Mitte 50 Leute. Ja? Das muss man sagen, dass von beiden Universitäten, TU und Humboldt, aber ich dachte, dass in Adlershof werden die Leute von den Firmen kommen und etwas lernen. Das war dort keine einzige, da waren die 7 Studenten. Und jetzt mit Innovationsforum finde ich auch, wenn es gibt keine 100 Leute, das kann ich nicht diese High-Caliber-Leute einladen. Ja, das geht nicht. Das lohnt sich nicht. Sie sollten nicht einen oder 2 Tage von seinem Leben abgeben und dann Gelegenheit haben, zum 30 Leute zu sprechen. Das ist wirklich schade.
Ich glaube, in der Sache gibt es eine politische Entscheidung. Es geht darum, wie man im Ostberlin Fuß getroffene linksorientierte Partei durch die Einwanderung der Studenten nach Berlin und nach Berlin Adlershof politisch später ein bisschen verkleinern.
Okay, reine politische Entscheidung. Aber man konnte auch sagen, dass die Geschichte der Humboldt-Universität ist so wunderbar, das gehört dem Volk. Ja, die ganze Nation sollte wirklich stolz und begeistert sein, wenn ich sehe, was dort passierte in 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Dort ist wirklich 30% der Erfindungen in Physik und Mathematik, die stammen von dieser Universität. Und ich glaube, kann man nicht für ein Little Dollar alle diese Vergangenheit verkaufen. Und wenn man wirklich politisch will Ost nach oben ziehen, das ist die Gelegenheit, eine elitare Superuniversität in Berliner Mitte bauen. Weil diese Universität in Berliner Mitte hat diese unglaubliche Chance. Ja, es gibt 2 Lösungen. Eine, ganze Universität in Berliner Mitte oder ganze Universität in Adlershof. Es gibt keine dritte Wege, dass wir spalten. Und das ist egal, welche Rationale, das bin ich nicht überzeugt. Weil wir lehren in zum Beispiel Grundstudium, es gibt viele Nebenfächer in Informatik in Berlin-Mitte. Zum Beispiel meinen heutigen Tag hatte ich Vorlesung 10 bis 12, Berlin-Mitte. Dann hatte ich sehr kurze Einführung in Adlershof und jetzt bin ich an der FU. Ja? Okay, wunderbar. Der Tag ist fast vorbei, aber wie viel Zeit, wie viele Stunden inzwischen? Ja, das stellt sich die Frage.
Ja, mich würde mal interessieren, die meisten Gründer aus der Hochschule kommen, die Sie kennen, aus welchen Fachbereichen setzen die sich eher zusammen? Also aus eher den technischen Berufen, Informatik, etc. Oder
ja.
Die Zahlen sind nicht aber BWL, die.
Meiner Meinung nach am besten ist, wenn man wirklich eine Trio oder eine Duo aufbaut. Das bedeutet ein starker technischer Mensch, eine Informatiker in unserem Fall, eine BWL-Student, WIWI-Student und vielleicht ein Jurist dazu. Heute oder Juristen geht es schwer. Und Amerika muss man sagen, das geht fast nicht. Und in unserem Fall natürlich am meisten waren die Informatiker, die die Firmen gegründet haben. Aber zum Beispiel eCrypt, das ist eine Informatiker mit einem Jurist. Also das ist diese wirklich Verbindung. Dann andere ist auch Content Pro Informatiker plus ein Student, der nicht Student, aber ein Mitarbeiter, der Wirtschaft studiert hat und in Wirtschaft promoviert hat. Ja, so das ist diese Mischung. So natürlich, ich unterstütze Mischung technische Expertise mit Controlling und Management Expertise. Ja, dass diese beide natürlich explosive Kombination machen. Ja, wir versuchen, die Leute zu unserem Kurs zu kriegen von alle drei Bereichen. Und letztes Jahr hatten wir auch die Studenten aus der HDK, weil die gute Fähigkeiten im Marketing haben. Ja, also wir bringen die Studenten von drei oder zwei Universitäten und verschiedenen Bereichen und dort, wenn sie sozusagen klappen zu stimmen, ja, dann bauen sie vielleicht ein Team und dann, das ist der Anfang. Ja, aber es sollte ständig eine Forum, ein Platz sein, wo diese Community konnte sich wirklich entwickeln. Ja, es gibt verschiedene Versuche, diese Silicon City, First Tuesday und so weiter, aber die sind nicht ganz akademisch. Also wir müssen etwas finden für akademische Umgebung.
Ja, ich finde es interessant, die Analyse ist, glaube ich, sehr treffend, dass der Wind sehr groß ist, dass die sehr viele Energien auch verloren gehen, dass die Wege zu lang sind. Es geht ja letztendlich darum, die Kräfte und die Ideen zu bündeln, ein Kreativitätszentrum aufzubauen. Glauben Sie wirklich, dass wir in der Mitte das Kreativitätszentrum ist? Denn wenn man heute durch die Mitte geht, es ist sehr verstaubt, es ist also sehr teuer geworden, glaube ich auch, die Ministerien sind dort. Die Frage ist natürlich, wo baut man das hin, dieses Kreativitätszentrum? Und ich sehe es ja auch, man diskutiert ja auch schon mit der Gale, dass man für die Freie Universität einen neuen Campus aufbauen möchte. Kann man die Politik überzeugen, dass sie mit diesen kleinen Aufgaben wirklich mal die Energie zusammenlegt, auch die Universitäten vielleicht bündeln, enger zusammenlegen? Ja. Was schreitet der Politik davor? Ich glaube, die entscheidet sich letztendlich, oder?
Ja, Politik ist sehr schwer zu überzeugen und viel Zeit, viel Energie ist verschwunden. Ich würde versuchen, etwas wirklich mit der Industrie zu machen. Ja, weil wirklich, die sind die Leute, die keine Probleme mit bestimmten Ideen haben, weil ja, mit Politik, das ist wunderbar, wenn wir gesegnet von Politiker waren, ja, ob Berlin-Mitte oder andere Standort, ich denke, es gibt wirklich so viel Platz, so viel ungenutzte Gebiete noch in Berlin-Mitte, dass wirklich dort die Leute können arbeiten und das Leben auch genießen. Diese Infrastruktur hat sich aufgebaut. Das ist an anderer Seite, ja, das haben wir Erfahrungen von Amerika, ja, die haben diese Campus-Idee, ja, Campus normalerweise draußen und wenn es echter Campus ist, arbeitet es auch. Aber warum haben wir Campus in Amerika? Es gibt zwei Sachen. Zuerst, weil Miete zu teuer ist, ja, ganz oft, oder Miete zu gefährlich ist. Ja, es gibt normalerweise Slums Und dann nach 17 Uhr ist ganz schrecklich, in Philadelphia zum Beispiel, also dann lebt man an der Campus. Ja? Das ist die Idee. So, wenn es, ich würde wirklich eine Lage, ich würde gerne eine Lage finden, die für alle Universitäten bequem ist. Ja, dann wirklich die Studenten von allen Universitäten können zusammenarbeiten. Ich würde zum Beispiel in meinem Bereich sehen, aber das ist auch zu schwer zu durchführen, eine Universität für Informatik haben. Ja? Weil wenn, können Sie sich vorstellen, wenn ich alle drei Bereiche zusammenstelle, dann habe ich School of Computer Science, die wirklich Nummer eins in Europa sein konnte. Ja, dann habe ich wirklich kritische Masse, dann kann ich vielleicht mit Cambridge Universität konkurrieren. Aber wir sind in Verteilung, gibt es auch gewisse Stärke natürlich, gibt es sogenannten Counter-Example, und Counter-Example ist Hongkong. In Hongkong leben jetzt vielleicht 6 Millionen Leute, 7 Informatikbereiche. Ja? An der 7 Universitäten gibt es das Informatik. Ja? Aber zusammen ein Zentrum zu bauen, wo Informatik, Vivi und Jura, dann könnten wir vielleicht ganz neue Programme entwickeln. Ja? Weil zum Beispiel juristische Jura im Internet, das ist ein Land und unglaublichen Möglichkeiten für IBM, Microsoft und andere. Jetzt, wie wir sprechen, jetzt. Diese Fragen sind an der Spitze der Liste. Ja, Sie haben zum Beispiel die Probleme. Es gibt sehr viel freie Software. Es gibt diese Free Software Foundation, ja, von Stillman. Und dort ist folgendes Voraussetzung. Sie können unsere Software nutzen. Aber wenn Sie unsere Software nutzen, dann müssen Sie alle anderen Code öffnen. Microsoft hat diese Software benutzt und jetzt streiten sich die Rechtsanwälte, die haben keine Ahnung in Deutschland. Ja, er hat sehr, sehr großen Erfolg in Stuttgart und Umgebungen. Und jetzt ist bei Jena und jetzt, Sie sehen natürlich, er unterstützt diese Ideen durch Programme, durch die Bücher, durch verschiedene Aktivitäten. So, das ist.
Und wie wollen Sie jetzt Berlin dazu einordnen?
Also, wo ist Berlin? Das ist sehr schwer zu bewerten, weil es gibt sehr, sehr viele Ebenen von Bewertungen. Ja, aber was wichtig ist, vielleicht diese Gradient des Wachstums. Ja, und bei Gradient des Wachstums, Berlin ist eine von Leitern. Ja, dann natürlich steht es, die Stadt noch hinter München, aber dann die anderen vielleicht sind nicht da. Und natürlich als Hauptstadt hat die Zukunft, wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren sollten ist umgekehrt sein. Das ist Berlin und dann München.
Ja, wenn es weiter keine Fragen mehr gibt, ich bedanke mich ganz herzlich.